Heute ist Michelle Strell bei uns. Sie ist Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt auf Scheidung und ist ausgebildete Mediatorin. Außerdem ist sie Kantonsrätin in der FDP. Wir haben über den Scheidungsprozess, Gütertraining, Sorgerecht und Unterhalt sowie vieles mehr geredet. Der Podcast gibt es mit Audioformat auf sämtlichen Streaming-Plattformen und mit Video auf Spotify und YouTube. Falls ihr uns noch weiter unterstützen wollt, könnt ihr uns gerne folgen oder für Clips auf TikTok oder Instagram schauen. Sämtliche Links wird es in der Beschreibung geben. Heute haben wir eine Art Präventionspodcast, hoffentlich. Du bist Scheidungsanwältin. Haben wir direkt wieder anfangen, wie so eine Scheidung theoretisch ablaufen kann?
Ja, besten Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich würde natürlich gerne kommen. Gerade zu der ersten Frage, wie so eine Scheidung abläuft, da kommt natürlich immer ganz auf Verhältnis drauf an. Also vielfach komme ich ein Telefon über, dann wird die Situation zuerst mal geschildert, je nachdem gibt es auch viele, die noch gar nicht getrennt leben. Oder? Also das ist immer mal das Erste, überhaupt die Situation erfassen, in welchem Stadium befinden wir uns. Vielfach möchte ich dann zuerst mal alle Unterlagen haben. Also da fängt an bei Steuererklärung, Lohnausweis, Grundbuchauszug, Krankenkassenpolice, einfach da Grundlage, die man nachher braucht. Ehevertrag zum Beispiel, wenn es rum hat. Familienausweis, wo man sieht, wie viele Kinder, wann sind die geboren. Dass wir uns als Anwälte überhaupt mal ein Bild machen können, wie ist auch die finanzielle Situation. Oder? Weil von dem hängt am Schluss ganz viel ab. Sobald ich die Unterlagen habe, manche wollen aber auch sagen, ich will sie zuerst kennenlernen, da habe ich natürlich volles Verständnis.
Also
das
die
ist klar, ja genau, ja. Für eine Erstbesprechung. Dann kommt es zu einer ersten Besprechung. Und dann lasse ich einfach mal, stelle ganz viele Fragen. Schaue, welchen Weg wird man beschritten, oder? Also da gehört natürlich auch die Aufklärung dazu, was gibt es überhaupt für Wege. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden, wie kommen wir am Schluss zum Ziel. Da kommen wir sicher noch drauf. Und dann also das Klassische, das Gerichtliche ist natürlich, also vielfach schreibe ich dann den Mann oder die Frau mal an, einfach die Gegenpartei, wie man so schön sagt. Und lade auch die mal ein zu einem Gespräch. Meistens kommen sie auch, manchmal aber auch nicht.
Okay.
Wenn sie nicht kommen, dann ist eigentlich der Weg vorgegeben, der ist klar. Dann schaut man, ist eine Scheidung überhaupt schon möglich? Oder? Und für eine Scheidung muss man immer 2 Jahre getrennt leben, wenn der andere Ehegatte nicht die Scheidung auch nicht will oder nicht will zustimmen. Mhm. Und wenn die 2 Jahre jetzt rum wären, oder, dann geht es darum, man stellt ein Scheidungsbegehren ans Gericht. Dann kommt's, oder zuerst wird die Gegenpartei aufgefordert, zum Unterlagen einreichen, zum eine kurze Begründung und Anträge stellen. Also eine Begründung einreichen, Anträge entsprechend stellen, oder wenn sie geschieden werden, wenn sie nicht geschieden werden, wo sollen die Kinder sein. Machen sie einen Unterhalt geltend, einfach ja, all die Punkte, die in einer Scheidung geregelt werden müssen. Und nachher lädt das Gericht ein. Und dann kommt es zu einer Einigungsverhandlung, sagt man. Also das heisst, es wird nicht ein Plädoyer abgelesen oder verfasst, sondern man sitzt wirklich mit dem Richter in einem normalen Gerichtssaal rein, an den Tisch. Tut nochmal schnell ganz kurz die Anträge begründen. Beide Parteien werden angehört. Das heisst, es gibt eine Form von einem Interview, wo Fragen gestellt werden. Was haben Sie für eine Ausbildung? Wie ist die aktuelle Situation? Wo arbeiten Sie? Wie geht es dem Kind? Und dann gibt es in der Regel eine Pause. Das ist eine Stunde, das kann auch 2 Stunden sein. Und dann tut der Richter das anschauen, tut das meistens auch gerade berechnen. Güterrecht, oder? Vielfach ist es eben ein bisschen komplexer. Also, das kann man normalerweise nicht in einer Einigungsverhandlung regeln, aber wenn es jetzt eine einfache Scheidung ist, dann kommt man nach einer Stunde, 2 wieder rein und dann sagt der Richter, ich sehe es so. Dann hat er einen Vergleichsvorschlag bereit, wie man das erledigen könnte. Das heisst, Wo sind die Kinder? Wer zahlt wem wie viel? Wer schuldet wem was? Vielleicht noch eine Liegenschaft, wo muss zugewiesen werden. Und dann kann man sagen, mal, wir nehmen den Vergleichsvorschlag an oder auch nicht.
Und das sagen dann die beiden Ehepartner sozusagen?
Genau.
Oder dann nicht mehr bald, ja.
Genau, also die müssen dann entscheiden, mal, kann ich mit dem leben oder nicht. Mhm, okay. Das ist also das Übliche. Und vielfach wird dann noch so ein bisschen nachverhandelt und am Schluss sagen beide mal, tun wir unterschreiben. Und dann ist das eine relativ einfache Sache. Dann wird nachher ein Urteil ausgestellt. Also das Urteil hat man in der Post und das war's. Das ist jetzt natürlich ganz das Einfache.
Das Optimale eigentlich, oder?
Ja, das Optimale. Ich sage immer, oder, solange man außergerichtlich so eine Vereinbarung kann abschliessen kann, hat man sie in der Hand. Mhm. Und sobald man es beim Gericht eingereicht hat, gibt man es aus der Hand. Also das heisst, dann ist es beim Richter und der Richter hat das abschliessende Wort. Mhm. Und da ist manchmal, oder, es ist ja, das wäre jetzt ganz eine einfache Sache, das, was ich geschildert habe, aber vielfach ist es ja komplexer. Und solange man es bei sich hat oder bei den Parteien selber und nicht beim Gericht, ist es einfach so, dass man Einfluss nehmen kann, wie soll die Lösung aussehen. Und nachher hat man es eben nicht mehr im Griff.
Ja.
Und darum versucht man eigentlich immer, außergerichtlich auch eine Lösung zu finden, wo man nachher am Gericht kann einreichen kann und sagen, Richter, du das bitte bewilligen.
Okay. Wenn es jetzt durchs Gericht geht und die so das Güterrecht und all das bestimmt worden ist, schaut dann danach jemand vom, ich sag jetzt mal, vom Staat oder so, dass das eingehalten wird? Oder wird das nachher von den zwei Parteien ausgelebt? Und wenn da etwas nicht gemacht wird wie die Vereinbarung, kann man das am Gericht melden? Oder wie funktioniert das danach?
Ja, selbst ist immer schwieriger. Oder? Also, sobald das Urteil eingegangen ist und rechtskräftig ist, also das heisst, wenn keine Rechtsmittel mehr ergriffen werden können, dann ist es so, dann hat das Gericht nichts mehr damit zu tun. Dann soll es eingehalten werden. Und nachher oder, kommt darauf an, ja, was wird nicht eingehalten? Ist es wird der Unterhalt nicht gezahlt? Dann gibt es staatliche Möglichkeiten, je nach finanziellen Verhältnissen, dass man sagt, also entweder, was immer möglich ist, ist natürlich eine Betreibung, oder? Quasi ein Schuldbetreibungsverfahren einleiten. Es gibt die Möglichkeit von einer Schuldneranweisung, das heisst, wenn er wiederholt, ich sage jetzt, ob jetzt Frau oder Mann, spielt keine Rolle. Mhm. Einfach der, der muss Unterhalt zahlen, wenn er wiederholt nicht zahlt. Dann kann man zum Beispiel den Arbeitgeber, von dort, wo der Lohn kommt, kann man eine Schuldneranweisung beantragen beim Gericht, wo sagt, Arbeitgeber, du musst den Unterhalt direkt.
Ja, dann geht ein Stückchen vom Lohn direkt
genau,
ab.
Ja. Genau.
So, als wäre es ein AHV oder so, einfach, wird automatisch abgezogen. Sozusagen
genau, vom Lohn. Genau, da wird einfach direkt abgezogen und überwiesen.
Okay.
Yeah. Bei den Kindern wird es natürlich schwieriger, oder, wenn ein Besuchsrecht nicht eingehalten wird.
Yeah.
Manchmal wird es verweigert, oder? Von dem, was die Obhut hat, das sagt ja, die Kinder sind nicht gut aufgehoben. Dann ist in der Regel KESB zuständig, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die dann eingreifen muss.
Okay. Nochmal schnell wegen außergerichtlicher Klärung und so. Könnte man sich eigentlich theoretisch scheiden lassen, ohne jemals irgendwie mit einem Anwalt oder einem Richter zu tun zu haben?
Also mit dem Gericht nicht. Das Gericht ist für jede Scheidung zuständig.
Ja,
also
ja,
irgendwann ist man immer beim Richter.
Mhm.
Aber ich sage jetzt, der Idealfall, was auch oftmals der Fall ist, ist eben, wenn man sagt, man tut die außergerichtliche Scheidungskonvention ausarbeiten. Ob jetzt allein als Anwalt mit beiden Parteien oder zwei Anwälte, die je jemanden vertreten, dann tut man da nach einem Gericht einreichen und dann kommt es nur noch zu einer kurzen Anhörung. Also das Interview, das der Richter mit den betroffenen Personen macht, okay, wo er die Scheidungskonvention mit ihnen nochmal durchgeht und schaut, entspricht es wirklich dem Willen von diesen Leuten.
Und das ist so das Minimalste,
das ist das Minimalste, aber da geht eine halbe Stunde.
Ja.
Und dann ist es durch.
Okay.
Und dann kommt man das Urteil über.
Es geht eigentlich ein bisschen um die Unterschrift einfach vom Richter, oder? Und dass es genau, alles angeschaut
wurde. Genau, einfach ein Urteil da ist, das ist so. Aber ganz ohne Gericht, das geht nicht.
Ja, okay. Und Ohne Anwalt geht es auch nicht. Muss ein Anwalt mindestens einer dabei sein?
Nein, das geht auch. Gerade in einfacheren Fällen geht das gut ohne Anwalt. Mhm. Also da kann man auch wirklich zusammen. Es gibt so Formulare, die man bei den Gerichten herunterladen kann, die man ausfüllen kann miteinander. Oder vor allem im Scheidungspunkt, dass beide mit dem einverstanden sind. Und nachher tut das, was wir Anwälte machen, macht auch das Gericht, dass ein Unterhalt berechnen. Das macht auch das Gericht. Aber das Gericht hat natürlich eine andere Aufgabe. Sie hat eher die objektive Aufgabe, nicht für jemanden möglichst viel rausholen, sondern objektiv berechnen. Und sie müssen, oder das Gericht muss immer das Kindeswohl berücksichtigen. Also die Parteien, wenn das Kind rum sind, da kann nicht eine Frau kommen und sagen, ich verzichte auf einen Unterhalt. Das geht nicht. Das würde das Gericht nicht genehmigen, wenn man jetzt die Konvention einreichen, sondern das Gericht ist verpflichtet, um dort objektiv hinzuschauen und das Kindeswohl entsprechend berücksichtigen.
Okay.
Aber ich würde jetzt behaupten, die meisten Scheidungen passieren ohne Anwalt.
Ah ja, okay.
Sicher. Ja, also, okay.
Das hätte ich gar nicht erwartet.
Oder in einfachen Verhältnissen. Wir rechnen schlussendlich mit der gleichen Tabelle wie das Gericht als Anwalt. Dann kann man bei jeder Position oder kann man noch ein bisschen schauen. Noch ein bisschen aufheben vielleicht. Am Schluss ist man, ich sage immer, am Schluss ist man wieder in der Mitte, wenn zwei Anwälte rum sind.
Ja. Okay, es gibt ja zwei Arten, wie sich, oder die Theorie gibt es ja auf Klage, oder? Und auf gemeinsames Begehren.
Genau, das ist eigentlich das, was ich vorher gesagt habe, oder? Ich bin bei der Einigungsverhandlung stecken geblieben, wo man sagt, am Schluss tut der Richter ein Papier vorlegen und sagt, stimmt das, tun sie unterschreiben oder nicht. Wenn man nicht unterschreibt, dann geht das Scheidungsverfahren, das eigentliche Scheidungsverfahren, das, ich sage jetzt, in den Köpfen der Leute ist, erst los. Das heisst, es wird jemandem Frist angesetzt, also dem Kläger wird Frist angesetzt, zur Begründung dieser Scheidungsklage. Und ich sage, dort braucht es sicher einen Anwalt. Also da kann fast niemand allein machen, um wirklich, da muss man Position für Position durchgehen und das alles fein säuberlich begründen, wieso und warum, dass man jetzt die Position mit drin hat. Gerade Güterrecht, oder? Also die ganzen Finanzen, das gesparte Teile, da muss man Punkt für Punkt nachweisen. Und nachher wird die Eingabe, das ist eine Rechtsschrift, da hat manchmal 50, 60 Seiten, die das umfasst, wird der Gegenpartei zugestellt und die schreibt dann die Klageantwort. Manchmal gibt es einen zweiten Schriftenwechsel, wo dann die Klageantwort wieder zum Kläger geht. Der muss wieder jeden Punkt, den der Beklagte geschrieben hat, auseinandernehmen, begründen, wieso und warum das dann nicht stimmt. Und am Schluss kommt es zu einer Hauptverhandlung, eine gerichtliche Verhandlung mit mehreren Richtern, wo auch, es findet wieder eine Anhörung statt und dann wird plädiert. Also das heisst, man steht vor dem versammelten Gericht und jetzt die Aufgabe vom Anwalt ist wirklich, ein Plädoyer zu halten. Dann kommt das Plädoyer vom Gegenanwalt und am Schluss entscheidet das Gericht.
Mhm.
Und was ist eine Position, ist das, wo du vorher genannt hast, ist das so Sorgerecht, sind das die Punkte?
Ja, also, was muss überhaupt in einer Scheidung geregelt werden? Oder? Eben, es kommt darauf an, sind Kinder rum oder nicht. Also, der erste Punkt ist immer die Scheidung an sich. Mhm. Also, Scheidungspunkt, können wir die aussprechen oder nicht? Dort ist eben, früher hat man es müssen Entscheidungsgrund haben, also zum
das
Beispiel
gelesen,
Untreue oder einfach eben das Fremdgehen zum Beispiel, wenn wirklich einen Entscheidungspunkt braucht. Heute fragt kein Richter, wieso, wenn sie geschieden werden.
Ist das gut oder nicht gut?
Das ist gut.
Okay.
Ja. Nein, also das ist wirklich...
Einfach, weil es dann wahrscheinlich einfacher ist, so ein objektiv
zu bleiben. Es war
so,
vor meiner Zeit, ich habe das nicht mehr erlebt, aber wenn ich einfach höre, wie das war, da hat man einfach die Hosen runterlassen.
Mm.
Und da ist es dann manchmal darum gegangen, ist er jetzt fremdgegangen oder nicht? Und dann ist vorgekommen, oder hat die Gegenseite gesagt, ja, ich kann gar nicht fremdgegangen sein, weil ich impotent bin und so weiter. Ja. Oder das sind dann wirklich so Geschichten, ja, wo es einfach, finde ich, das ist unmenschlich, das braucht es nicht.
Ja.
Und die einzige Bedingung ist eben, wenn jemand nicht einverstanden ist, dass man 2 Jahre getrennt lebt. Das ist die einzige Bedingung heute und alles andere spielt keine Rolle mehr. Wieso und warum?
Okay, das ist so oder so, egal bei welcher Scheidungsart. Man muss 2 Jahre getrennt sein.
Es gibt noch aus besonderen Gründen.
Ah, häusliche Gewalt und so, gell?
Wenn es wirklich unzumutbar ist. Mhm. Aber das kommt fast nie vor.
Okay.
Das ist wirklich äußerst selten.
Mhm. Ja, schön. Schön zu hören, ja. Ist das gut, dass es so einfach ist, um sich scheiden zu lassen? Oder wäre es vielleicht wie nicht sinnvoll, wenn man da jetzt nicht gerade zum Beispiel so etwas wie einen Grund nennen oder so, aber zum Beispiel, dass man wie könnte sagen, jedes Ehepaar muss 2 Ehetherapiestunden gemacht haben oder so, bevor man sich scheiden lassen kann oder so. Wäre so etwas nicht irgendwie sinnvoll oder ist das gar nicht umsetzbar? Oder?
Also ich möchte ich schnell korrigieren, es ist nicht einfach, zu mich scheiden zu lassen. Oder? Ich habe okay. jetzt ganz am Anfang ja. den einfachsten Fall genannt, wie es könnte gehen. Ja. Relativ zackig, eingehe beim Gericht, wir gehen dort hin, wir unterschreiben und das war's. Mhm. Aber das sind natürlich seltene Fälle, wo ja. es so einfach geht. Vielfach ist es wirklich extrem emotional, nervenaufreibend. Es kostet viel Geld, wenn man wirklich sich fetzt. Und darum kann man nicht sagen, ja, es ist ring und einfach, um ja. sich scheiden zu lassen. Also es braucht ein bisschen etwas, es braucht Durchhaltevermögen. Und genau darum muss man sich das sicher sehr gut überlegen.
Mehrere Jahre zum Teil auch, oder?
Es geht mehrere Jahre zum Teil, ja. genau. Mhm. Also das heisst eben, wir dürfen nicht davon ausgehen, ja, dann machen wir schnell und dann ist es gut.
Ja.
Und auch nachher, oder? Wir haben vorher gefragt, was passiert nachher, ist jemand zuständig? Gerade wenn man ein Kind hat, man hat noch jahrelang miteinander zu tun. Ob man geschieden ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Darum eben das Einfache. Aber viele Leute, das stelle ich fest, haben das Gefühl, ja, das geht dann schon allein. Oder? Und ich glaube, wenn sie wissen, was auf einem zukommt, würden wahrscheinlich ganz viel noch eine Therapiestunde investieren, um zu schauen, können wir den Rang nicht noch verrutschen miteinander. Gerade eben, wenn die Kinder klein sind. Ich glaube, wenn sie erwachsen sind, dann ist es etwas anderes. Aber gerade wenn sie klein sind, wir haben nachher gleich noch so viel miteinander zu tun. Da denke ich, wäre es manchmal gut investiertes Geld, um zu schauen, wie können wir jetzt einfach im Moment den Weg doch gemeinsam weitergehen.
Wäre vielleicht auch produktiv, auch wenn man sich jetzt trotzdem scheidet, wie du gesagt hast, mit noch so viel miteinander zu tun, dass man wie trotzdem sozusagen wie versucht, sich so gut miteinander zu verstehen wie möglich.
Das ist sowieso, ja. oder? Das ist immer ja. das Ziel natürlich, dass man auch, wenn man geschieden ist, gleich noch miteinander gute Eltern kann sein.
Ja.
Aber es ist vielfach auch eine Utopie. Man kommt gemeinsam, ich sage jetzt, zum Anwalt oder zum Gericht und sagt, ja, es ist alles gut, wir haben es eigentlich super miteinander. Aber gleich, wir sehen keine gemeinsame Zukunft. Dann ist es einfach eine Utopie, dass das so aufrechterhalten werden kann. Es werden immer wieder wellenartig Tiefschläge kommen, im Rahmen des Scheidungsverfahrens auch, wo man sich einfach vielfach gar nicht bewusst ist, dass das doch ein holpriger Weg ist, wo man geht.
Ja. Du hast vorher noch schnell... wir haben vorher gesagt, man muss die Scheidungsgründe nicht angeben, oder? Das heisst, du weißt oft auch gar nicht, wieso sich die Klienten, die bei dir sind, sich entscheiden.
Oder sagen sie das persönlich dir?
Ich kann mir vorstellen, dass die meisten trotzdem es verlangen oder so fast schon Drang haben, um dir mitteilen, wieso es nicht klappt. Das ist nicht mein.
Ja, es kommt darauf an. Ich bin jemand, der relativ viele Scheidungen macht, wo beide Parteien bei mir sind. Also das ist nicht eine reine Mediation, sondern wirklich eine gemeinsame Beratung. Und dort frage ich praktisch nie, was ist der Grund. Mhm. Weil ich will nicht irgendwie befangen sein.
Ja.
Oder wenn jemand sagt, er ist fremdgegangen oder sie hat einen anderen, dann könnte das auch bei mir Gefühle auslösen von, ja, geht doch nicht.
Mhm. Ja.
Und darum frage ich dort praktisch nie, was ist der Scheidungsgrund, wieso, wenn sie nicht mehr... um einfach mich und meine Neutralität selber zu schützen.
Ja.
Wenn jemand allein zu mir kommt, oder wenn es auf ein Streitungsverfahren rausläuft, dann ist es meistens automatisch einfach Teil von einer Instruktionsbesprechung. Aber meistens kommt es von den Klienten aus, dass sie es mir mitteilen wollen, ist der Grund. Aktiv frage ich selten. Okay. Weil schlussendlich muss ich sagen, der Grund, habe ich vorher gesagt, es tut nichts zur Sache. Manchmal ist der Grund ganz brutal für jemanden. Mhm. Aber man muss das wie abkapseln, oder? Ich bin für Sachliche zuständig. Und es hat nichts damit zu tun, wie die Lösung am Schluss aussieht, was der Grund war. Darum aktiv frage ich selten. Bei Vertretungen, die allein kommen zu mir, dort kommt das meistens vom Mandant aus.
Ja. Entschuldigung, ich muss noch schnell fragen, was ist denn Mediation?
Mediation, das sind so alternative oder ist eines von diesen alternativen Streitbeilegungsverfahren. Also eine Mediation ist ein ganz spezielles Verfahren, wo zur Streitbeilegung kann genutzt werden. Das ist wahnsinnig wichtig, wo man nicht Positionen oder man schaut nicht auf Positionen, sondern man schaut, was sind Bedürfnisse und Interessen, wo hinter einer Forderung, hinter einer Position stecken. Und so kann man einfach viel maßgeschneidertere Lösungen erarbeiten, wie jetzt in einem strittigen Verfahren. Und ein Verfahren ist zum Beispiel CLP, das ist auch ein alternatives Streitbelegungsverfahren, wo jede Partei zwar einen eigenen sogenannten CLP-Anwalt hat, wo aber ein bisschen andere Maßstäbe gelten. Also ein Grundsatz ist, wir legen alles auf den Tisch und schlagen keine Finte. Wir tun nicht Sachen verheimlichen, sondern wir sind absolut transparent.
Mhm.
Oder die Anwälte können ohne weiteres miteinander reden. Wir können auch mit der Gegenpartei direkt reden. Einfach, und es ist sehr viel mündlich. Also es gibt nicht irgendwelche schriftlichen Eingaben, sondern alles, was geregelt werden muss, wird zu vierte am Tisch gelöst.
Ein offenes Gespräch.
Ein offenes Gespräch, genau, wo man schaut.
Ja, okay.
Und dort hat es auch Ansätze dabei von der Mediation. Es hat aber auch, und da hat es in der Mediation nicht, wirklich Interessenvertreter, Anwälte, die einfach die CLP-Ausbildung
aber haben. Das sind für mich noch recht produktiv. Und ich glaube, wenn man dann so ein bisschen das Ganze hinterfragt, wieso will denn die Person das und die Person das, ich glaube, es kann das verhindern, dass man einfach Sachen macht aus Emotionen. Weißt du, ich meine, also zu sagen, wieso willst du nur das? Und dann, wenn man es nicht begründen kann, dann...
Nöcher, sorry.
Ah, nöcher, ich meine, weiter weg. Dass es dann wie so kann... wo bin ich gewesen? Eben, dass es dann nicht so, okay, du willst das und das nur zu mir eine auswischen. Und du hast gar nicht wirklich irgendwie... Du bist davor oder so.
Das ist genau oder? Da, oder? Ich glaub, also, ich habe vorher gesagt, oder? Sobald es im Gericht ist, gibt man es aus der Hand. Man hat keinen Einfluss mehr. Und wenn man es bei sich hat, dann hat man es in der Hand. Und gerade in der... Also ob jetzt da Mediation, CLP, ich wende das natürlich auch an, wenn ich meine, die ganz normal beraten, um überhaupt zu ergründen, was sind die Interessen dahinter.
Ja.
Oder? Und es gibt so das berühmte Beispiel von der Orangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Zwei Schwestern streiten sich um eine Orange. Jede will die Orange. Ja, was machst du? Hast aber nur eine. Und dann kommt die Mutter und sagt, ja gut, wir tun die Orangen halbieren. Man hat einfach jeden eine halbe. Sollten eigentlich beide zufrieden sein. Äußerlich ist es gerecht. Aber das Problem ist, was haben die Schwestern eigentlich mit dieser Orange willen? Die eine Schwester wollte Orangensaft machen, die andere einen Kuchen backen mit den Schilfern. Das heisst, wenn man überhaupt einmal nachgefragt hat, was wollt denn ihr, wenn ihr die Orange wollt, was wollt denn ihr mit dieser Orange machen? Was ist eures Interesse an dieser Orange? Dann hat man herausgefunden, die eine will den Saft und die andere will nur die Schilfern. Dann wäre es eine Win-Win-Situation gewesen. Jede, oder die, die, ja, die den Saft wollte, hat von der ganzen Orange den Saft bekommen und die andere hat von der ganzen Orange die Schilfern bekommen. Und das ist eigentlich in der Scheidung genau gleich, oder? Wenn man einfach sagt, ich will das Haus. Mhm. Und der andere sagt, auch ich will das Haus. Wenn man so, oder? Beim Richter geht man so an und sagt, Antrag, es sei die Liegenschaft zuzuweisen. Und der andere stellt den gleichen Antrag einfach an sich selber. Der Richter fragt selten an, ja, wieso und warum.
Ja.
Und außergerichtlich kann man das wirklich ergründen, wieso willst du denn das Haus?
Mhm.
Und dann kommt da vielleicht raus, weil jemand viel Geld in diese Liegenschaft investiert hat, aber wohnen will er eigentlich gar nicht drin. Und der andere will eigentlich drin wohnen, kostet es, was es wolle. Und dann hat man die Lösung. Es ist klar.
Ja.
Der nimmt es aus und zahlt den anderen entsprechend aus.
Und bin, das stimmt, ja. Bei einer Mediation kann man das viel einfacher herausfinden, stelle ich mir vor, oder?
Das ist ein ganz striktes Verfahren, das in Phasen einteilt, ist eine Mediation.
Hm.
Ich mache für Scheidungen selten reine Mediationen. Weil eine Mediation heisst, das ist grundsätzlich ohne Anwalt, da hast du einen Mediator. Und ein Mediator versucht, dass Parteien selber eine Lösung, auf eine Lösung kommen.
Mhm.
Mit Fragen stellen. Eben, das sind ganz spezielle Fragen, verschiedene Phasen. Das ist wirklich ganz eine gute Sache. Aber die Parteien, jetzt in einer Scheidung selber, die wollen vielfach am Schluss eine Berechnung sehen.
Ja.
Was komme ich über als Unterhalt? Was muss ich zahlen als Unterhalt? Güterrecht, wie sieht es dort aus? Und ich sage immer, sobald man anfängt zu berechnen, ist man schon wieder irgendwo in einer Position drin, als Partei oder als nicht mehr neutral wird man wahrgenommen. Darum ist es schwierig, um reine Mediationen zu machen.
Mhm.
Aber eben das Wichtigste ist wirklich, dass man das Interesse dahinter ergründet.
Ja. Mhm. Wenn man jetzt eine Mediation oder
CLP
machen will, muss man das wie im Vorhinein wissen und das dann wünschen? Oder ist das etwas, was du ihnen als Möglichkeit aufleihst? Oder wie kommt man zu dem?
Ich tue das immer ansprechen. Wenn mir jemand anruft, tue ich immer die verschiedenen Möglichkeiten erwähnen. Was gibt es überhaupt? Eben, es gibt Mediation, es gibt CLP, es gibt eben das Gemeinsame, was ich mache, relativ viel, dass beide miteinander zu mir kommen.
Mhm.
Und es gibt die einseitige Vertretung. Und auch dort gibt es verschiedene Formen. Ich nehme einen Mandant an, ich versuche zuerst mal den anderen anzuschreiben oder ich gehe gerade ans Gericht. Auch dort gibt's, da muss man immer schauen, was ist es für ein Fall. Bei mir ist es natürlich so, ich habe die Mediationsausbildung und ich bin quasi anerkannter CLP-Lawyer.
Ja.
Wenn das natürlich jemand nicht hat, dann wird er wahrscheinlich eher weniger auf das aufmerksam machen.
Ja.
Das ist natürlich so.
Okay.
Aber das heisst nicht, dass andere schlechter sind, das will ich überhaupt nicht sagen. Also, eben vielfach findet man wirklich auch außergerichtlich, wenn beide einen Anwalt haben, findet man eine Lösung. Es ist ein bisschen anders, der Ablauf, aber ja, das ist nicht schlechter.
Okay.
Bezüglich Güterrecht, also wenn du mit ihnen das Zeug anschaust oder besprichst, hast du irgendwo bei gewissen Parteien gesehen, dass es gewissen Leuten wichtiger ist, irgendwie das Haus haben oder das Auto haben? Also was ist so ein Punkt, wo eigentlich am wichtigsten ist? Also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, Kinder oder wenn Kinder rum sind. Was ist so ein Thema, wo vielleicht am meisten besprochen wird oder am kompliziertesten ist?
So, ich möchte vielleicht noch ganz kurz die verschiedenen Begriffe definieren. Ich weiß nicht, ob die meisten wissen, was zum Beispiel Güterrecht ist oder so.
Ja.
Genau.
Was nicht,
Also Güterrecht, was heisst das überhaupt? Oder wenn man heiratet, dann macht man sich ja meistens keine Gedanken, sondern es ist einfach schön.
Yeah.
Aber was geht man da? Oder? Da geht man einen Vertrag ein. Und Das sage ich immer, über den Vertrag müsste eigentlich mehr aufgeklärt werden. Wer geht man überhaupt für einen Vertrag ein? Das ist ganz vielen Leuten gar nicht bewusst. Weil sonst, oder? Jeden Vertrag lässt man durch und schaut. Aber bei der Ehe, da muss man nur noch Ja sagen. Und dann ist es so. Mhm. Was heisst auch, wenn man heiratet in Bezug auf das Güterrecht? Wenn man gar nichts abmacht, keinen speziellen Ehevertrag abschließt, dann untersteht man der Errungenschaftsbeteiligung. Errungenschaftsbeteiligung, das heisst, alles, was man während der Ehe zusammen anspart, oder der eine anspart und der andere anspart, da wird am Schluss ausgeglichen. Oder? Ich sage jetzt, der Mann hat 100 Tage gespart, die Frau hat 50 Tage gespart, dann muss der Mann am Ende von dieser Ehe 25 der Frau überweisen. Ganz einfach gesagt.
Also das einfach, also alles zusammenzählt
genau, und halbiert. Genau, okay, es ist so eine wirtschaftliche Einheit, wo man mit der Ehe eingeht.
Okay.
Und das ist natürlich jetzt ein sehr einfaches Beispiel gewesen. Bei den Häusern muss man dann schauen, oder? Ist es im Miteigentum? Und dann, wer hat wie viel investiert? Da sind sich die Leute manchmal einfach nicht bewusst, dass das einen grossen Einfluss hat. Erstens, von wo ist das Geld gekommen? Ist es schon vorehelich vorhanden gewesen? Hat man es geerbt oder geschenkt bekommen? Oder ist es während der Ehe erwirtschaftet gewesen? Und jetzt, wenn mit den Immobilienpreisen oder alle Preise steigen, man macht einen Gewinn und dann geht es darum, wer kommt den Gewinn über? Und das ist je nach Investitionen von diesen Mitteln, wird der Gewinn verteilt. Und darum spielt es eben eine Rolle, von wo sind die Mittel gekommen? Eben, hat man es schon gehabt beim Heiraten? Hat man es geschenkt bekommen? Hat man es geerbt? Oder hat man es während der Ehe erwirtschaftet? Und da schauen die Leute leider vielfach überhaupt nicht drauf. Und das ist dann für uns Anwälte die Schwierigkeit, um das nachweisen zu können. Also überhaupt herauszufinden, aber auch noch am Schluss im Gericht muss man können nachweisen, wenn jetzt ich einen hälftigen Miteigentumsanteil an einer Liegenschaft gekauft habe und ich habe von meinen Eltern das Geld bekommen, dann gehört das Ganze allein mir. Ich muss aber können anweisen. Und sonst gilt es als Errungenschaft. Das heisst, ich muss Gott teilen. Und das ist immer natürlich die grösste Schwierigkeit.
Ja.
Aber am Schluss gestritten kann über alles werden. Also da kann vom Meersäulenkäfig bis, bis zu der Villa auf Mallorca. Das ist unermesslich und manchmal steht man natürlich fest, oder? Es geht nur um Streit, es geht gar nicht um den Meersäulenkäfig.
Da wird eine Mediation wieder Sinn geben, oder so ein Ansatz von wieso
überhaupt. Ja, aber das sind natürlich dann andere Komponenten, die da mit rein spielen. Oder wenn irgendwie ein Kasten oder die Leitern in der Garage, also da
ist das ist so eine Prinzipsache.
Das sind dann so die Prinzipsachen, wo es gar nicht mehr, also auch als Anwälter kann man noch lange sagen, sie können sich 100 Leitern kaufen mit dem Geld, das sie mir schon gezahlt haben.
Um über die Leitern diskutieren.
Es geht um die einzige Leitern, oder?
Oh Mann, okay.
Da gibt es.
Da gibt's. Und okay, nehmen wir so ein bisschen Fallbeispiel, oder? Wir haben einen Mann und eine Frau und zwei Kinder, oder? Sagen wir, das Ehepaar ist 15 Jahre verheiratet. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Durchschnitt, von wenn sich ein Paar entscheiden, laut Bundesamt für Statistik und so. Und okay, die scheidet sich jetzt, oder? Und wie wird jetzt das in deinem Gefühl, in deiner Erfahrung, wie wird das meistens ausgehandelt, das Güterrecht? Ist es sicher schwierig zu sagen, so und so, eben keine Regel ohne Ausnahme, aber eben aus deiner Erfahrung, wie so der Durchschnitt, wie das Ganze getrennt wird? So ein
bisschen. Also dort sind natürlich einfach die rechtlichen Grundsätze. Die Frage ist, ist es nur Güterrecht oder ist es auch in Bezug auf Kind,
Unterhalt? Jetzt sagen wir mal nur einfach, auf die andere Sache können wir sicher auch noch sprechen, aber sagen wir jetzt einfach mal so Haus, Auto, Kind und Geld. So ein bisschen diese Sachen.
Also quasi eine gesamthafte Lösung, wie wird das?
Ja.
Ja, also eben, wenn man sicher muss sagen, am Schluss, am Ende vom Tag beim Gericht sind mindestens 80-90% der Scheidungen werden mit einer Vereinbarung gelöst. Mhm. Sei das, dass man die schon vorher ausgearbeitet hat oder ob das, das Gericht das ausgearbeitet hat. Also das heisst, es kommt nicht zu einem gerichtlichen Entscheid, wo das Gericht muss sagen, so wird es gemacht. Sondern eben, das ist wirklich der grosse Teil, der so erledigt wird. Und es ist natürlich viel immer noch so, oder, dass wir die klassische Rollenteilung haben. Früher war es so, die Frau ist zuhause, der Mann geht arbeiten. Mhm. Heute ist es normal, die Frau arbeitet 40% oder 50%, der Mann geht arbeiten 100%. Aber die klassische Teilung, die haben wir immer noch. Also da haben wir selten, dass beide 70% arbeiten.
Ja.
Und dann ist es halt oftmals so, dass das weitergelebt wird.
Mhm.
Weil ja, die Frau hat ja meistens auch einen Einbuss im Lohn, weil sie halt weniger Praxis hat, weniger, auch weniger Karriere.
Also im Vorhinein oder nach der Scheidung?
Auch nach der Scheidung.
Aber also beides,
dass man sagt, ja. Die Frau arbeitet immer noch weniger, der Mann arbeitet 100% und dann ist es halt meistens wie schon gegeben, die Kinder sind bei der Frau. Das ist schon immer noch die Tendenz.
Ja.
Immer mehr geht man aber dazu an, dass man sagt, gut, die Frau muss jetzt halt einfach mehr arbeiten, der Mann soll reduzieren. Wir haben alternierende Obhut. Das bietet sich vor allem an, wenn beide im gleichen Dorf wohnen oder wohnen bleiben. Oder dort kann man das gut leben, dass man sagt, 3 Tage bei der Mutter, 4 Tage beim Vater oder umgekehrt. Das ist immer mehr der Fall, das ist sicher auch gut, aber es braucht wirklich eine grosse Abstimmung unter den Eltern. Es muss finanziell machbar sein. Und dort, eben, die Realität ist einfach nach wie vor so, dass die Männer eher Karriere machen wie die Frau, dass die Frau früher noch aufhört, Ausbildungen machen, Weiterbildungen machen, weil sie auch gerne mit Mami sein. Und dass man dann einfach am Schluss muss sagen, ja, es macht wirklich keinen Sinn, wenn jemand 9'000 Franken verdient und der andere verdient 3'500, dass man 50-50 macht, weil die Rechnung geht dann wie nicht mehr auf.
Ja. Darum haben sie wahrscheinlich vorher schon so zusammengelebt, dass der Mann
100% geschafft hat. Ja, aber dort denke ich manchmal, wäre es wirklich auch an den Frauen, um einfach nicht zu sagen, ja, ich heirate ja und ich habe ja Kinder und ich muss mich nicht mehr weiterbilden.
Mhm.
Oder? Sondern es wäre wirklich dort an den Frauen, um zu sagen, hey, ich will auch. Ich vielleicht sich auch durchsetzen gegenüber einem Mann, dass man sagt, ich will auch 70% arbeiten, dann schaust du 2 Tage. Ja.
Ja.
Aber eben, die Realität sieht manchmal anders aus und es gibt auch immer wieder die, wo wirklich die nach wie vor sehr klassische Rollenteilung, wo die Frau mit dem ersten Kind gar nicht mehr schafft. Und da hatte ich jetzt ein paar gehabt, in der jüngsten Vergangenheit, junge Frauen, die sagen, nein, ich bin zufrieden, wenn ich 100% Hausfrau bin.
Schön, wenn es aufgeht mit dem Lohn, aber
ja, heutzutage aber das ist einfach auch heute nicht mehr da, wo das Gericht will.
Ja.
Oder die Politik, Gesellschaft will das. Oder? Also man kommt heute auch keine lebenslängliche Frauenrente mehr über.
Mhm.
Also Frauenrente hört in den meisten Fällen auf, wenn das jüngste Kind 16 ist. Und dann ist es das gewesen. Also da gibt es nichts mehr.
Stimmt, das habe ich mal gehört, aber kenne ich nicht. Was ist das, Frauenrente?
Also, dass Frau, früher war es so, ich kenne jemanden, der hat mit 20 geheiratet und mit 21 war er geschieden. Und der hat bis zu seiner Pensionierung 1'000 Franken gezahlt. Unterhalt, 1 Jahr geheiratet, das war früher einfach normal.
Ja, also mit Kindern oder ohne?
Ohne Kind.
Ohne Kinder.
Nein, mit Kind, excuse. Aber einfach auch nachher, nachdem das, der Kind erwachsen war, das war einfach bis zur Pensionierung. Das war normal.
Okay. Und das hat man Frauenrente genannt?
Oder? Genau, genau. Das hat man Frauenrente genannt. Einfach einen nachhaltigen Unterhalt für einen persönlich.
Ja.
Dass man kann den Unterhalt finanzieren kann. Weil, das ist noch nicht lange her, bis vor kurzem hat man gesagt, wenn jemand aus dem Erwerbsleben ausgestiegen ist, und vor 45 nicht mehr eingestiegen ist, also das heisst, wenn er 50 ist und hat mit dem Kind aufgehört zu arbeiten, dann ist es dem nicht mehr zumutbar, um eine Erwerbstätigkeit wieder aufzunehmen.
Ah ja.
Das ist bis vor etwa, wann ist das gewesen? 2 Jahre. Dort ist das Bundesgericht hin und hat gesagt, das kann man so nicht mehr sagen.
Ja. Okay. Also es gibt so viele Möglichkeiten, auch als Quereinsteiger oder so eine Sache heute zu machen.
Ja, ja. Ja. Aber früher war es normal gewesen. Ja. Also, man hat quasi von der Frau nicht erwartet, dass sie wieder arbeiten kann. Und heute ist es ganz klar so, eine Frau, egal fast wie alt sie ist, muss wieder 100% arbeiten. Und dann kommt es natürlich auf den Lohn drauf an, den sie erwirtschaften kann. Und wenn sie dort einen Einbuss hat, weil sie so lange weg war vom Erwerbsleben, dann wird das ausgleichen, die Differenz ehelicher Lebensstandard, was hat sie mal für ein Leben können führen und was verdient sie selber. Und die Differenz, also wenn das nicht reicht, was sie selber kann verdienen kann, die Differenz, die müsste zumindest in der Theorie ausgeglichen werden in Form von einer Ehegatterin oder noch ähnlichen Ehegatterrente.
Das heisst also, es ist oftmals immer noch so, dass nach der Scheidung die Frau bleibt im, eben, wieder zu unserem Fallbeispiel, sie haben ein Haus, unser theoretisches Perli, die Frau bleibt mit den Kindern im Haus und das Geld ist halbiert worden, sobald jetzt so lange nicht ein anderer Vertrag ausgehandelt worden ist im Vorhinein. Und genau, und dann geht ja der Mann, dann muss ich ein neues Haus holen, oder? Auto.
Also zu dem sind wir, glaube ich, noch nicht gekommen. Auto und Haus sind wir noch nicht gekommen.
Ja, aber eben, im klassischen Sinne ist es ja oftmals immer noch so, oder? Dass das so abläuft in dem Fall, so wie ich das rausgehört
habe. Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, jetzt bei einem Haus, oder? Also am Schluss entscheidet, wer hat das grössere Interesse an einem Haus. Aber dann sind natürlich in der Realität auch ganz viele andere Faktoren. Kann ich das überhaupt tragen allein? Gibt mir die Bank überhaupt allein den Kredit? Wie man muss sich vorstellen, solange das Haus beiden gehört, haftet für eine Hypothek beide Ehepartner. Und sobald da nur noch jemand ist, nur noch jemand als Alleineigentümer eingetragen ist, muss die Haftung auf einen allein übertragen werden. Und da sagt sich natürlich die Bank, ja, eine Mutter mit 3 Kindern, sie verdient 50%, 2'500 Franken, wenn es gut kommt, und kommt noch ein bisschen Unterhalt über. Das ist nicht tragbar für eine Bank.
Ja.
Also, das heisst, es geht dort vielfach auch um andere Faktoren. Oder man hat noch Pensionskassengeld vorbezogen, wo auch im Rahmen von einer Scheidung geteilt werden. Ja, wie können wir das zurückzahlen? Oder? Also, da geht es wirklich einerseits darum, wie viele Ansprüche habe ich denn aus dem Haus finanziell, wie viel habe ich reingesteckt, wie viel sollte ich jetzt überkommen, aber wie kann das Ganze überhaupt finanziert werden? Ist das möglich? Auch gegenüber der Bank, dass ich das Haus selber kann übernehmen kann. Und da hängen natürlich auch viele von diesen Faktoren ab. Wer kommt am Schluss das Haus über.
Ja.
Man kann es überhaupt übernehmen.
Oder auch, wenn jetzt zum Beispiel eben die Frau das Hauptsorgerecht hat, dann macht es für einen Mann allein weniger Sinn, um in einem riesen Haus zu leben. Das heisst, allein schon von dort her.
Ja, vielfach ist es natürlich schon, dass im ersten Moment die Frau, oder wenn jetzt das Kind bei der Frau sind, oder einfach der, der Kind hat, dass dort dann auch die Liegenschaft bleibt. Das ist klar. Aber wenn man sieht, oder, an einer Scheidung geht vielfach eine Trennungsphase voraus. Also das heisst, man ist vielleicht schon ein paar Jahre getrennt. Und dort gibt es auch ein gerichtliches Verfahren, das ist das sogenannte Eheschutzverfahren, das vorgeht an einem Scheidungsverfahren. Und in selben Rahmen kann jemandem das Haus zugewiesen werden, ohne dass da irgendwelches Geld verteilt wird, sondern einfach, wo das Gericht sagt, du darfst in dem Moment einmal zusammen mit dem Kind weiterhin dort wohnen bleiben. Du musst aber Hypothekarzinsen zahlen, aber gehören tut es immer noch beiden.
Ah, okay.
Da geht immer dem voraus. Und darum ist bei der Scheidung oftmals ist es wie dort schon klar, wie man es regeln
will. Hast du einen Unterschied gemerkt, von was ein Mann und eine Frau am wichtigsten ist bei einer Scheidung? Gibt es da Unterschied? Natürlich, ja, wieder allgemein
ist,
gesagt.
Ja, das ist noch schwierig, können zu pauschal. Pauschal können das zu sagen. Also, Man merkt einfach, weißt, was macht das Verfahren schwieriger. Und vielfach ist es einfach bei der Frau, dass ihr die Wertschätzung fehlt vom Mann für all das, was sie daheim macht. Mit Wäsche, Putzen, Kind versorgen, Hausi machen und. Mhm. Oder? Das sind wahnsinnig viele Aufgaben. Gleichzeitig ist es aber auch umgekehrt. Oder? Manchmal die fehlende Wertschätzung dem Mann gegenüber. Ich sage jetzt einfach die Konstellation, wie es einfach viel so ist. Mhm. Mann gegenüber, dass er jeden Morgen um 5 Uhr aufsteht und auf Zürich pendelt und zur Abend gemacht heimkommt und das Geld heimbringt.
Wo auch und nicht halt auf die Zeit verzichtet mit den Kindern oder so.
Auf Zeit verzichtet, auch nicht immer eine wahnsinns Lebensqualität ist, um einfach wirklich nur schnell zu schlafen und nachher wieder zu arbeiten. Und das, so ein bisschen das fehlende Verständnis, das gegenseitig, da macht es manchmal sehr schwierig.
Ja.
Wenn selbst mehr da wäre, dann wäre etwas einfacher. Und, oder vordergründig geht es immer um Geld, möglichst viel Unterhalt und der andere will möglichst, oder jetzt da der Mann will möglichst wenig zahlen. Oder? Das sind immer so die Streitpunkte, aber ich sage, wenn man mal ein Danke sagen am Gegenüber, dann wäre der Unterhalt schon nicht mehr so hoch, vielleicht.
Ja, das Magie.
Oder das Geld wäre schon ringer ausgegeben von dem, was man zahlen muss. Wenn man merkt, es wird geschätzt, dass ich jeden Morgen um 5 Uhr aufstehe.
Ich habe da noch etwas aufdokumentiert, wo ich vor 2 Tagen oder so noch entdeckt habe. Das ist eine Meta-Analyse, und zwar von Hunderte von Studien, wo Kinder beachtet hat, von halt Eltern, die sich scheiden lassen. Und Scheidungskinder haben ja vor allem in den ersten Jahren kurzfristige Auswirkungen, so wie geringeres Selbstwertgefühl, Angstzustände, Depressionen und so. Und manchmal kann das auch ins Erwachsenenalter gehen. Jetzt, was man da herausgefunden hat, ist, dass die Auswirkungen in den 70er Jahren zum Beispiel weniger schlimm sind sie als in den 90er. Und was sich so ein bisschen geändert hat zum Teil, eben das ist, glaube ich, weltweit, also nicht hier in der Schweiz, ist, dass in gewissen Situationen der Grund fürs Heiraten nicht mehr hat angegeben werden müssen. Also der Unterschied war in den 70er Jahren.
Fürs Heiraten oder fürs Scheiden?
Scheiden, Entschuldigung. Ja. Fürs Scheiden. Und zwar in den 70er Jahren hat man zum Teil einen Grund gebraucht, oder? Zum Beispiel Beziehung verhebt nicht mehr, oder er hat betrogen, zum Beispiel den Mann oder die Frau. Und dann ist für die Kinder mehr nachvollziehbar gewesen, ob man das jetzt denen gesagt hat oder nicht. Und nachher ist das nicht mehr so nachvollziehbar gewesen, weil man hat sich mehr aus, ich sage jetzt mal, persönlichen Grund anfangen zu scheiden. Und Kinder sind nachher mehr und mehr ich sage jetzt mal, geschmerzt von dem sind gsi, oder, wo habe ich es auch nicht geschrieben? Ja, halt ein bisschen verärgert, weil die haben so ein bisschen das Gefühl gehabt, man hätte da noch mehr machen können, oder? Jedoch haben es die Kinder am allerschlimmsten gehabt, wo die Eltern eine schlechte Beziehung hatten, also viel Konflikte in der Beziehung, und sie sind aber zusammengeblieben. Die haben es am allerschlimmsten gehabt. Also mein Fazit ist da einfach, dass der Schwerpunkt eigentlich nicht mal auf der Scheidung liegt, was Kinder angeht, sondern auf der Beziehung, die die Eltern zueinander führen. Sei das jetzt vor der, während der oder nach der Scheidung, oder? Ich wollte einfach mal fragen, ich nehme mal an, der Schwerpunkt liegt auch, dass Kinder ja nicht vor Gericht oder so mit den auftauchen, oder? Oder dass sie nicht irgendwie involviert werden.
Ja, sie werden zum Teil schon involviert.
Aha.
Also grundsätzlich ist es im Gesetz, dass Kinder angehört werden.
Okay.
Wir verzichten aber vielfach darauf, weil man sagt, ja, für das Kind ist es nicht wahnsinnig angenehm. Wenn eigentlich die Eltern sich einig sind, dann ist es in der Regel so, dass Kind nicht angehört werden.
Okay.
Ist es so. Ich kenne jetzt die Studie natürlich nicht. Ich kann mir einfach vorstellen, dass früher noch hat man sicher viel, viel länger gewartet, bis man sich scheiden lassen hat. Einfach gesellschaftlich. Die Frauen haben vielfach gar keine Möglichkeit gehabt. Sie haben vielleicht keine Ausbildung, sie haben kein Geld. Man hat keine Kitas gehabt. Was soll man, mhm. Wie soll man sich da können über Wasser behalten?
Ja, und ich glaube auch ein gewisser Charme vom Umfeld nach, oder? Wo ich glaube, Frauen recht betroffen
sind. Ja, es kommt natürlich dazu. Aber auch, man hat viel weniger Recht gehabt. Man hat nicht die Strukturen gehabt, wie wir heute haben. Oder? Also finanziell, glaube ich, ist einfach die Angst vor einer Scheidung viel, viel grösser gewesen. Und dann ist es natürlich auch zu weniger Scheidungen gekommen. Das heisst, bis dann wirklich das Fass überlaufen ist, hat es relativ viel gebraucht. Also dann sind wahrscheinlich die halben Fetzen geflogen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass für Kinder einfach eine Erlösung war.
Ja, und es hat Sinn gegeben.
Es hat Sinn ergeben, oder? Ja. Dann könnte ich mir vorstellen, dass früher oder weniger wirklich Schäden entstanden sind.
Ja.
Und heute, ja, da sehe ich auch, ich habe viele Paare, wo ich, ja, vorher gesagt, ich frage nicht nach dem Grund. Wo ich mich aber effektiv frage, ja, was ist der Grund?
Ja,
Und ich denke, hey, die passen super zusammen. Sie können es gut miteinander. Mhm. Aber wo einfach, wir reden mehr, wir reden über die Zukunft und wir merken, nein, die Zukunft sehen wir nicht miteinander. Wir sind verschiedene Wellenlängen. Und dann ist es ein Vernunftentscheid, dass man sagt, du, wenn wir doch jetzt schon wissen, unsere Interessen sind so verschieden, wie wenn wir jetzt noch 10 Jahre weiter geheiratet sind, wo die Kinder vielleicht gar nicht mitbekommen.
Ja.
Die haben dann nicht mitbekommen und stehen dann aus allen Wolken raus.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, das ist für das Kind schwierig.
Und das ist eben ein bisschen Zwickmühle, finde ich, weil das ist rein nach Studie und der Theorie das Beste für das Kind, oder? Allein schon für die Zukunft nachher. Also die Eltern können normal miteinander reden. Kind sieht, die zwei haben es gut. Die zwei können mit ihnen kommunizieren. Wenn das Kind etwas braucht, kann das einfach offengelegt werden. Oder ich will gerne zum Vater gehen oder zu der Mutter und dann ist das kein Problem. Grundsätzlich ist das das Beste für das Kind. Was dann aber nicht so das Beste ist, ist das Verständnis dafür. Aber ihr habt es ja gut. Wieso können wir nicht alle zusammen wohnen? Also das ist eben so eine Zwickmühle, ich glaube, heutzutage.
Absolut.
Also die Positive mit Negativen.
Und es kommt auch immer, oder muss man sehen, es kommt immer aufs Alter von den Kindern
an. Ja, ja, definitiv.
Aber also je kleiner die Kinder sind, desto einfacher ist es.
Sicher? Okay.
Ja. Nein, also
wenn bis zu einem gewissen
zwei,
Punkt.
2, 3, 4, 5, 6-jährig.
Ja.
Ist das normalerweise wirklich wie kein Thema.
Mhm.
Schwierig wird es so zwischen 13, 14, 15, 16.
Schon?
Ja. Da ist, jetzt gemäss meiner Erfahrung, ist das wirklich auch halt die eigene Pubertät,
so weiter, stimmt,
wo man beschäftigt ist. Und dann da noch, das ist wirklich ein schwieriges Alter. Aber ich meine, ich bin nicht Psychologe oder Psychiater. Aber ich denke eben gerade dort, wo man es gut, wo sie es eigentlich sehr gut machen, nämlich sie streiten nicht vor den Kindern, sie haben es gut miteinander, sie können sich absprechen. Das, was ja eigentlich gewünscht ist, dass dort die Kinder vielleicht das Verständnis wie weniger haben.
Ja.
Und sonst ist es vielleicht auch ein egoistischer Entscheid von den Eltern.
Ja.
Das kann man vielleicht auch so sehen. Aber auf der anderen Seite wieder ja, lieber, wie wenn einfach die Fetzen fliegen zu Hause.
Ja. Ist halt einfach, Kinder haben, glaube ich, ein bisschen mehr so Schwarz-Weiß-Denken halt noch, oder? Und das spielt ein bisschen gegen das.
Da bekommen wir so viel nicht mit über den, hoffentlich, was ja noch sonst noch alles abläuft und so. Aber es, ich weiß auch nicht, es ist schwierig, die Argumentation von wegen Zukunft, wir wollen nicht unbedingt die gleiche Zukunft, warum denn schon jetzt beenden, finde ich wie schwierig, wenn man noch kleine Kinder hat, weil, ich meine, man ist halt Ehe und dann halt auch so, also solange man es nicht zu sagen, ja, Unfall mit Kindern ist immer schwierig zu sagen, aber weißt du, solange man das Kind nicht will, hat man ja gewusst, auf was man sich einlässt. Und irgendwo durch ist ja das dann auch die Hauptverantwortung von einem, würde ich fast schon sagen. Und wenn man es dann ja gut hat und so, aber man sagt so, ja, okay, irgendwann dann gehen wir mal auseinander und haben wir nicht, Entschuldigung, ich weiß nicht, was ich ob man es dann noch gut hat und so, ich weiß auch nicht. Für mich gibt es schon Sinn, dass man, solange wir es gut haben, wie probiert das zusammen machen, sicher bis die Kinder 18 sind oder so.
Also in der Heirat bleiben oder was meinst du?
Ja, also eben, das ist ja nicht mehr das gleiche, die gleiche Teufelskreis wie vorher. Man will ja nicht so lange machen, bis dann eben die Fetzen fliegen oder man es ja nicht mehr gut hat. Aber solange man es ja gut miteinander hat und sich ja, wie du gesagt hast, ihr passt ja gut zusammen und ihr habt es gut und alles. Ich weiß auch nicht, für mich ist es nicht so sinnvoll im Sicht von Ehe und Kinder und dieser ganzen Verantwortung, sich dann zu scheiden lassen, oder?
Ja, ich meine, schlussendlich ist es immer ein ganz persönlicher Entscheid, den die Leute treffen. Und dann ist es auch immer schwierig, so mit in die Köpfe hineinschauen. Oder? Ist vielleicht gleich noch mehr umeinander oder ja. Verletzungen, all die noch umeinander sind. Darum ist es immer schwierig zu sagen, ja, das ist jetzt ein Humbug, den er da macht. Ich würde aber behaupten, jemand würde nach der Scheidung würde sagen, ich würde es nicht mehr so machen oder nicht mehr so schnell machen, wie ich gewusst hätte, was das bedeuten würde. Mhm. Eben finanzieller Einschnitt, vielleicht von den Wohnformen Einschnitt, oder wenn man dann zumal nicht mehr im schönen Einfamilienhaus kann ja, wohnen, sondern zumal ja. In einer 3,5-Zimmer-Wohnung mit 2, 3 Kindern. Oder? Dass ja. Ich dort, wenn man das gewusst hätte, eigentlich hätte man es schon vorher können wissen, aber dass man dann eben vielleicht eher mal eine Therapiestunde gemacht hat. Mhm.
Wie viel kostet denn so eine Durchschnittsscheidung?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also oder? Scheidungskosten sind immer zusammengesetzt durch Gerichtskosten ja. Und Anwaltskosten. Mhm. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also Gerichtskosten sind, ich sage jetzt, Durchschnitt 2 bis 3'000 Franken. Wenn man aber noch Auslagen hat, zum Beispiel Liegenschäften, Schäftungen vom Gericht müssen gemacht werden, oder? Dann sind wir jetzt mal bei 6'000 Franken. Wenn es ein langes Verfahren ist, dann kann das hochgehen. Und bei den Anwaltskosten, das ist auch schwierig. Also ganz einfach und ganz schnell sind wir vielleicht bei 4'000 Franken, aber gegen oben, wenn das über mehrere Jahre läuft, mit eben Prozess, also da kannst du auch 50, da kannst du auch 100'000 ausgeben. Ja. Habe ich noch nie gehabt, also abgesehen. Ja, ja.
Aber es wäre möglich.
Ja. Nein, das ist möglich. Und dann eben muss man immer sehen, wenn noch ein Eheschutzverfahren vorausgeht, selbst sind ja eigentlich auch Trennungskosten, da muss man auch noch dazu zählen. Es ist nicht immer nur Scheidung. Und das Eheschutzverfahren kann dann manchmal teurer sein, mit der Anwalt, mit der Scheidung an sich. Wenn aber ein Eheschutzverfahren schon ganz gut aufgeleistet worden ist, kann man schon ganz viel aus der Scheidung vorwegnehmen. Also dann mache ich auch etwa die, dass man schon das ganze Güterrecht in dem Trennungsverfahren abhandelt. Und nachher geht es nur noch vielleicht um einen Unterhalt und um die Scheidung an sich. Eben, kommt immer darauf an, ob nur Anwaltskosten oder... Und wenn dann 2 Anwälte sind, muss man denken, das sind 2-mal Anwälte.
Also habe ich ein bisschen tiefer angesetzt, meinst du?
Ja, also oder wenn man rechnet, 2'000 Gerichtsgebühr oder 3'000, dann je 4'000 Anwaltskosten.
Oder? Also 8'000, dann, also
nein, also dann sind wir sowieso schon über 10, 11. Also da musst du ohnehin rechnen. Mit Anwälten.
Okay, ja. Wir sind vorher noch ein bisschen philosophisch noch geredet. Ich habe noch einfach eine Frage, wie du das vielleicht siehst. Ob du einen Unterschied gesehen hast in deinen Jahren, wo du praktizierst oder nicht. Aber so wie ich und der Leute, die wir ein bisschen über Heiraten auch reflektiert haben, ist so, damals hat es mir so ausgesehen, dass man geheiratet hat und dann zusammen das Leben aufgebaut hat. Und heutzutage tut man als Finale. Okay, Kinder sind vielleicht die finale, wie nennt man das, Kapitel im Leben, aber dass man wie ein Auto sich, beide tun sich ein Leben ein bisschen aufbauen und nachher tut man heiraten. Und dann hat man Kinder. Aber es hat uns irgendwie so überkommen, als wäre, ja, einfach kann man sagen, bis so vielleicht so 70er Jahre etwa oder 80er so gewesen, dass man zuerst geheiratet hat und sich dann zusammen ein Leben aufgebaut hat oder mit Jüngern geheiratet. Ja, wie siehst du das?
Das ist auf jeden Fall so. Oder? Also, und das hat sich jetzt geändert und darum hat sich auch Scheidungsrecht geändert.
Jetzt bin ich fast ein bisschen näher, Entschuldigung.
Nein, gut. Ist gut? Sollen wir nochmal anfangen?
Nein, ich bin kein Problem. Alles gut. Kannst du nur mal weitermachen.
Also Scheidungsrecht hat sich aus dem Grund ein bisschen geändert.
Eben, früher hat man mit 20 einfach geheiratet. Oder? Ja. Und dann hat man sich das zusammen aufgebaut. Alles ist zusammen finanziert worden, aber es ist auch selten zu einer Scheidung. Oder viel, viel seltener natürlich. Mhm. Heute, eben, wir sind vielleicht 30, wir haben schon die Ausbildung abgeschlossen, wir haben ein bisschen etwas angesperrt. Aber darum ist es nachher bei einer Scheidung wie auch nicht mehr gleich notwendig, dass man jetzt da zum Beispiel einen lebenslänglichen, nachehelichen Unterhalt spricht. Weil man hat mal die Ausbildung abgeschlossen, man hat eben vielleicht auch den Beruf gar nie aufgegeben. Und mir ist einfach, beide Partner sind selbstständig oder ein gewisses Stück weit selbstständig geblieben. Und das ist sicher auch eine gute Entwicklung, so wenn ich das sehe. Weil ich weiss nicht, ob die, die heute 60, 70, 80 sind, ob die wirklich alle können sagen, ja, wir sind noch zusammen, weil wir es zusammen schön haben.
Ja.
Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, sondern es sind sicher auch ganz viele in diesen Generationen umeinander, die einfach sagen, ja, wir haben gar nicht anders können oder jetzt halte ich das aus, weil ich auch mal ja gesagt habe. Und ich glaube, selbst darf nicht sein oder sicher nicht mehr sein, dass man einfach noch etwas aushalten tut, weil es so ist, weil man mal ja gesagt hat.
Ja, wenn man das einfach so anschaut, dann kann man ja meinen, ah, dann ist es ja sicher viel besser, wenn man früher heiratet, weil früher haben sie sich nicht geschieden. Aber es ist sicher nicht so einfach. Eben, früher hat es allein schon, wie wir vorher schon darüber geredet haben, die ganze Struktur und so, um sich überhaupt zu scheiden, dann das ganze Soziale und so. Weil eben sonst wäre ja noch eine Diskussion, weil es nicht Sinn gibt, um früher heiraten und alles.
Nein, das aber, ist... Nein, eben, also... Ja. Da sehe ich jetzt überhaupt keinen Vorteil zum frühen Heiraten, dass das irgendeine Garantie ist, eher weniger. Also die früher heiratet, sind tendenziell auch früher wieder geschieden. Aber eben früher laufen einmal durch die Strasse so ältere Perle. Es gibt ganz herzige ältere Perle und es gibt einfach auch solche, die sich nur noch anhässeln, sich zum Teil auch beschimpfen. Also das ist mir selber schon im Zug passiert, wo einfach ein wüste Wort nach dem anderen am Partner ins Gesicht geschmissen worden ist. Das ist kaum zum Aushalten und ich glaube, von denen gibt es ganz viel noch.
Yeah.
In den älteren Generationen. Und ich glaube, selbst ist auch nicht unser Ziel, um einfach so alt zu werden und quasi warten, bis ich dann gestorben bin.
Ja, und ich meine, das wird ja dann wahrscheinlich schon jahrelang so gehen sein. Oder das ist ja nicht
eben, plötzlich einfach so. Ja. Dann hat man vielleicht zusammen geschafft, oder? Und sie war fleissig, hat die Aufgaben gemacht. Aber ob man glücklich war, da hat wahrscheinlich niemand gefragt. Und es war wahrscheinlich auch nicht der Anspruch gewesen, weil ich glaube, unsere Generation ist anspruchsvoller, was Leben anbelangt und auch anspruchsvoller, was eine Partnerschaft anbelangt.
Ja, und es ist... Ich glaube auch jetzt komplizierter und man hat mehr, ich sage jetzt mal, weil was ich auch beobachtet habe, ist bei Firmen, dass ich immer wieder ältere Herren angetroffen, wo zum Beispiel bei einer Firma, die Store macht oder so, einfach dort ihr komplettes Leben gearbeitet haben. Mhm. Also wirklich von, ich sage jetzt mal, 16 oder 17 bis Pension oder unseren Großvater bei der SBB auch. Ich glaube, das komplette Leben, oder?
Ja, also.
Ich glaube einfach, das Leben ist viel, wie soll ich sagen, nicht simpler ich meine das nicht positiv, ich meine das einfach objektiv so. Es war einfach simpler gewesen, oder? Und dann hast halt Männer gehabt, die viel bei der gleichen Firma einfach Karriere wollen machen und Frauen, die sind ja die Heime gewesen. Das heisst, ich sage jetzt mal, die Chance auf, zum Beispiel eine Scheidung, auch dort rein so aus der Struktur, hat ja nicht so Sinn gegeben oder wäre nicht möglich gewesen, oder?
Ja, und ich meine, eben, wenn man jetzt vom Klassischen ausgeht, der Mann, der ist zum Haus rausgekommen, der hat wie gesagt, immer in der gleichen Firma geschafft, hat dort fast eine zweite Familie gehabt. Oder? Ja. Das sind ja meistens gute Mitarbeiter oder fleissig, setzen sich ein. Aber das ist wie die zweite Familie. Die haben aber Abwechslung.
Ja.
Und jetzt muss man sich vorstellen, die Frau ist immer daheim, hat kein eigenes Geld, muss für jeden Franken, wo sie sich einen Pulli kaufen will, muss sie fragen. Und solange sie noch Kind hat, kann das funktionieren. Da geht sie auch nicht jede wahrscheinlich, aber die einen sind vielleicht in dieser Rolle wirklich auch glücklich. Aber was passiert, wenn die Kinder mal zum Haus ausgehen? Da hat sie nichts mehr. Und er hat immer noch seine Familie oder seinen Job nebendran. Und ich weiss wirklich nicht, ob das die damaligen Frauen glücklich gemacht hat. Ich glaube, viele haben das einfach ausgehalten auch.
Ja, kann ich mir auch so vorstellen. Ja.
Und heute ist man einfach selbstständiger. Man hat zwei Beine, jeder zum Laufen. Und man weiss, auch bei einer Scheidung kann ich mich durchschlagen. Und dann ist es natürlich geringer, zum sagen, mal, das brauche ich nicht mehr.
Wenn wir gerade dort sind, ich glaube, das sind Zahlen von Amerika. Ich weiß nicht, ob das da auch so ist, aber ich glaube, dort ist so, dass 80% der Scheidungen von Frauen initiiert werden. Wie ist das? Tut sich das bei dir irgendwie widerspiegeln oder so? Oder sagst du, okay, nein, das ist jetzt gar nicht so?
Könnte etwas sein.
So.
Ja, ist ganz.
Wieso ist denn das?
Oder warum denkst du das so?
Wenn Frauen kommen, normalerweise, dann sind die im Kopf schon geschieden. Und die Männer in dem Moment, die haben noch keine Ahnung, dass überhaupt etwas nicht stimmt.
Ja.
Also für die stimmt es immer noch. Und ich habe einfach das Gefühl, das hat mit dem zu tun, dass die Frau gespüriger ist. Sie, ich kann auch sagen, sie schaut mehr auf Details, so ein bisschen das Wohlbefinden. Und der Mann, ja, solange eben nicht gerade Fetzen fliegen, ist ja alles gut. Und da ist ganz, ganz oft der Fall, dass die Frau kommt und sagt, da wette, ist gelaufen. Die hat das wirklich schon 100-mal hinter sich und für sich überlegt, sich ausdenkt. Es ist abgelaufen, wenn sie bei mir am Tisch sitzt. Und der Mann geht aus allen Wolken raus und hat von nichts eine Ahnung, sozusagen. Yeah. Oder? Für den Mann würde es noch lange stimmen. Auch immer objektiv müsste ich sagen, ja. Aber die sind da nicht so anspruchsvoll. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt nachher, dass Männer vielfach auch viel mehr emotional Mühe haben mit einer Scheidung. Mit den Frauen, weil die Frauen, die haben da schon, die sind viel, viel weiter in der Verarbeitung.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt. Und da ist manchmal wirklich ein Problem. Ja.
Die Prozentzahl geht eben auch. Hast du sie gerade bei dir?
Oder? Ja, ich warte, ich habe
es da. Sie geht eben, glaube ich, auf, wenn, eben in Amerika, aber wenn die Frau im College war oder zum Beispiel in Events, wie wenn sie eine Lohnerhöhung bekommt und so, geht die Zahl noch weiter rauf. Also von 80% noch rauf. Irgendwie
bis zu 91 oder so.
Bis 91,5 oder so.
Vor Scheidungen werden dann initiiert, sozusagen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, da müssen wir vielleicht mal mit einem Psychologen oder so
zusammen. Ja, eben, aber sie ist natürlich. Sie kann sich dann auch Bestätigung an einen anderen Ort holen. Also, und sie weiss, eine wirtschaftliche Selbstständigkeit sich aufbauen.
Eben, es ist nicht mehr so,
oder? Wie du vorhin gesagt hast. Man ist nicht abhängig von jemandem.
Weißt, man muss nicht um jeden Pulli
gehen. Genau, oder? Und das ist eigentlich auch zu begrüßen, oder? Dass einfach auch die Unabhängigkeit passiert wird. Und ich würde jetzt behaupten, das ist auch ein Erfolgsrezept von einer guten Ehe. Wenn beide ihren Raum haben, beide ihr Business, ihren Job haben und ihre Befriedigung außerhalb der Ehe, dass man so auch auf Augenhöhe besser diskutieren kann. Und die Diskussion auf Augenhöhe, würde ich behaupten, hat früher noch nicht immer geklappt.
Ja, sehe ich auch so. Cool. Dann geht es von einem Pulli zu, oder früher noch nicht können, Pulli selber entscheiden, ob man den Pulli kaufen kann. Und nachher kann man sich vielleicht entscheiden, will ich ein eigenes Auto kaufen. Und das ist halt ein riesen Unterschied dann. Also ich sage jetzt wenn jetzt eine Frauenlohnerhöhung oder so bekommt, ist so, wenn man als zweites Auto und ich entscheide, was für ein Auto ich will fahren, das ist ein riesen Unterschied, anstatt ich will einen neuen Pulli. Oder? Und das ist halt wenige Jahre Unterschied zwischen diesen zwei Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe. Also vielleicht 60 Jahre oder so, wäre ich, oder vielleicht sogar weniger. Wann können Frauen wählen hier in der Schweiz?
72.
Ja, Anfang 70er Jahre.
Ja, eben. Das ist gar nicht lang her, oder?
Nein. Das ist erschreckend wenig lang her.
Aber uns würde noch interessieren, wie eigentlich Alimente, also erstmal, was sind Alimente und dann wie die halt berechnet werden, oder? Wir haben jetzt schon ein bisschen angesprochen, wer das meistens ja muss zahlen, heutzutage ja immer noch wegen, zum Teil ist die Rollenaufteilung noch immer da, der Mann. Aber was sind Alimente und was ist so der Grund oder das Konzept hinter Alimente?
Also zuerst muss man mal unterscheiden zwischen Kinderalimenten und Ehe oder nachehelichen Unterhalt, das auch über Titel Alimente. Oder? Also was ist für Kind geschuldet und was ist für den geschuldet, der die Kinder betreut? Und beim Kinderunterhalt, wenn man jetzt einfach vom Klassischen ausgeht, alleinige Obhut mit Besuchsrecht, dann ist es so, dass man sagt, dort, wo die Kinder sind, ich bleibe jetzt beim Klassischen, die Kinder sind bei der Mutter, dann erbringt die Mutter den Bedarf der Kinder in Form eines Naturalunterhalts. Auch wieder mit der Betreuung, mit Putzen, mit Wäsche, mit Aufgaben machen und. Und der Barbedarf, sagt man, also da, wo das Kindergeld braucht für Krankenkassen, für Wohnen, für Essen, da muss von dem gezahlt werden, wo die Kinder nicht sind.
Oder? Okay. Also
die klassisch Fixkosten. Ist Fixkosten, genau, du sagst es, die werden von dem gezahlt, wo die Kinder nicht haben. Und der Naturalunterhalt wird von dem erbracht, wo das Kind hat. Also Naturalunterhalt eben ist mit Leistungen erbringen für das Kind. Und die sind gleichwertig.
Naturalbedarf beinhaltet einfach ein klassisches Beispiel. Was wäre das?
Eben Aufgaben machen, putzen, waschen, kochen. Genau.
Gut.
Das ist der Grundsatz. Und der Kinderunterhalt, der setzt sich zusammen aus dem Barbedarf, den wir jetzt gerade geredet haben, eben wie Krankenkasse, Essen und. Und aber auch aus dem Betreuungsbedarf. Und das ist relativ neu, also das hat man erst im 17. eingeführt, dass man sagt, die Betreuung, die ein Kind braucht, dass jemand rum ist, muss auch irgendwo gezahlt werden. Und dann geht man hin und sagt, wie hoch ist das Existenzminimum von dem, was die Betreuung erbringt. Also ich sage jetzt, die Mutter hat das Existenzminimum, das ist vielleicht 2'500 Franken. Oder also 3, das ist sehr tief.
Das rechnet sich aus Sachen zusammen, wie Wohnen und auch ihre Krankenkassen.
Wohnen, Krankenkassen.
Also ihre Fixkosten.
Grundbedarf. Und im Grundbedarf, das ist, wenn Kinder bei ihr sind, 1'350 Franken. Und dort hinein gehört der Strom, Essen, Kosmetik, Kleider, Hobbys. Mhm. Alles gehört dort hinein.
Okay. Also eigentlich ihren Lebensstil. Also
ja, nicht nur das ist, mehr, aber das ist einfach das Tiefste überhaupt.
Ja, okay.
Das geht nach betriebungsrechtlichen Richtlinien, die dort angezogen werden. Und das ist da. Und eben Wohnungskosten, Krankenkassen, Steuern und vielleicht noch Arbeitswegsauslagen, wenn sie irgendwo schafft.
Mhm.
Und dann sagt man, wenn bis das jüngste Kind in den Kindergarten kommt, ist es so, dass ihr eigentlich keine Erwerbstätigkeit zumutbar ist. Das heisst, zu dem Kinderunterhalt wird jetzt noch das Existenzminimum der Mutter hinzugerechnet als Kinderunterhalt. Wenn jetzt die Frau 2500 Franken Existenzminimum hat und sie zwei kleine Kinder, dann sagt man, der Bedarf oder der Unterhalt von dem Kind setzt sich zusammen, ich sage jetzt aus 800 Franken Barbedarf und 1250 Franken Betreuungsbedarf pro Kind. Okay. Oder sie hat zwei Kinder, hat 1250 Franken Betreuungsunterhalt, gibt 2500. Das heisst, ihr Existenzminimum wird deckt durch den Kinderunterhalt.
Ja.
Aber jetzt kann man sich mal ausrechnen, da gibt es über 2000 Franken pro Kind als Unterhalt,
ja,
wo da geschuldet wäre.
Also 4000 Franken in dem Fall.
4000 Franken, aber das ist jetzt einfach als
ja, ja.
Beispiel, ja, ja. Oder? Das ist jetzt nicht konkret.
Aber das ist ein realistisches Beispiel.
Ja, das ist sicher realistisch. Okay. Und nachher, wenn das jüngste Kind in den Kindergarten kommt, sagt man, sie muss 50% arbeiten. Also sagt man, das sagt das Bundesgericht. Und dann wird von diesen 2500 geschaut, was kann sie selber verdienen. Und wenn sie jetzt nicht so viel verdient oder nicht so eine gute Ausbildung hat, dann verdient sie vielleicht 1800 Franken bei 50% als Verkäuferin.
Okay.
Und dann ist der Fehlbetrag nur noch 700 Franken, ja, die wieder aufgeteilt wird auf die beiden Kinder. Wenn das jüngste Kind in die Oberstufe kommt, muss sie 80% arbeiten.
Okay,
okay. Das heisst,
und dann ja, hat sie wahrscheinlich gar nichts mehr. Und so tut man das aufteilen, oder? Kinderunterhalt ist zusammengesetzt aus dem Betreuungsbedarf oder Betreuungsunterhalt und aus dem Barunterhalt. Es gibt zusammen den Kinderunterhalt. Und wenn es jetzt bessere Verhältnisse sind, wo man auch voriges hat, dann gibt es einen nachehelichen Unterhalt. Wo man sagt, die Differenz zwischen dem, was sie hat, ob jetzt über Betreuungsunterhalt oder Eigeneinkommen, die Differenz zwischen dem und einem bisher gelebten ehelichen Standard, das ist dann der eheliche Unterhalt.
Okay,
und der wird, oder nacheheliche Unterhalt, der ist aber nur geschuldet, wenn eine lebensprägende Ehe vorgelegen hat.
Mhm.
Und lebensprägend war bis vor ein paar Monaten, ist auch entweder 10 Jahre geheiratet oder gemeinsame Kinder. Und da hat jetzt das Bundesgericht auch im vergangenen Jahr gesagt, da kann man nicht mehr so anschauen. Geht nicht. Es muss wirklich eine Lebensprägung vorgelegen haben, dass man sagt, man hat zum Beispiel auf eine Weiterbildung verzichtet oder man hat wirklich einen Knick. Und okay, dort sind wir im Moment auch ein bisschen am Schwimmen. Also, weil durch das, dass so viele Vergleiche gemacht werden, so viele außergerichtliche Regelungen getroffen werden, hat man keine Rechtsprechung mehr oder ganz wenig. Und das ist manchmal schwierig, um nachher auch wissen, woran ist man eigentlich.
Ja, ja, ja.
Weil jeder Richter in der ganzen Schweiz macht es ein bisschen anders. Mhm. Oder? Und da kann immer nur durch das Bundesgericht korrigiert werden, dass man dort wieder so Leitlinien überkommt.
Ja.
Und im Moment haben wir, gerade in Bezug auf einen nachhaltigen Unterhalt, haben wir fast keine Leitlinien mehr,
ja,
wo wir uns daran orientieren können.
Okay. Und dann muss man das einfach wieder zwischen den zwei Parteien aushandeln. Wieder,
oder? Ja, genau.
Okay. Also man hat jetzt wie, der ein Partner übernimmt, eben, unser Beispiel wieder, und dann muss man 2500 Alimente zahlen. Mit dem Beispiel, das du vorher ausgelegt hast, oder? Was ist, wenn das der Person, die das Geld bekommt, nicht langt, wenn die wie nicht durchkommt mit dem Ganzen. Dann wird das neu evaluiert oder gibt es da irgendwelche staatliche Unterstützungen oder so?
Also der Grundsatz ist immer, der, der zahlen muss, dem ist das Existenzminimum immer garantiert.
Der, der muss zahlen?
Der, der muss zahlen. Mhm. Also dort kann man kann nicht einen höheren Unterhalt zusprechen, wo beim Pflichtigen das Existenzminimum wird verletzen. Man kann dort nicht eingreifen.
Mhm.
Und es ist immer so, wenn das Geld nicht reicht, dann trifft das immer den, der die Alimente überkommt.
Okay.
Und dort stellt sich dann die Frage, ich meine, im Endeffekt ist es der Staat, die Sozialhilfe, die hier einschreiten muss. Aber wir haben jetzt immer von Existenzminimum betreibungsrechtlich geredet. Und sozialrechtlich, also wenn man Sozialhilfe beantragen muss, dann gilt das sozialhilferechtliche Existenzminimum und es wird etwas anders berechnet. Das heisst, wenn das Gericht feststellt, das Einkommen vom Pflichtigen langt nicht aus, um die ganze Familie durchzubringen, dann ist der Unterhalt entsprechend tiefer. Er stellt fest, es gibt einen Fehlbetrag. Ob dann aber die den Unterhalt überkommt, für den Rest kann, zum Staat oder nicht, das ist dann noch nicht gesagt. Es kann eben sein, oder, dass das Existenzminimum gemäß Scheidung oder Betreibungsrecht höher ist,
wie das
vom Sozialamt. Und dort muss man wissen, alles, was beim Sozialamt bezogen wird, muss man irgendwann wieder zurückzahlen.
Ah ja.
Das ist so. Oder? Das ist eine Schuld.
Alles.
Ja. Also es verjährt irgendwann. Mhm. Oder? Aber das ist eine Schuld. Das tut man nur als quasi Vorschuss beziehen. Mhm. Und sobald sich aber die wirtschaftlichen Verhältnisse verbessern oder man macht eine Erbschaft, dann muss man da am Sozialamt zurückzahlen. Und okay. Von dort her ist es...
Das habe ich nicht gewusst.
Von dort her ist es wie klar.
Das ist auch keine gute Lösung, sozusagen.
Also manchmal ist halt es, die einzige, es trifft aber einfach jemanden nur.
Ja.
Mhm.
Und das ist dann meistens die, wo die Alimente bekommt.
Genau.
Okay.
Und dann gibt es natürlich auch immer die Fälle, wo jemand nicht bezahlen will. Und dort eben kann man über Schuldneranweisung, aber es gibt zum Beispiel auch das Inkasso, das die Gemeinde leistet. Sie sind verpflichtet, um das zu erbringen, dass die Gemeinde die Gelder eintreibt und die Unterhaltsbeiträge bevorschusst.
Okay.
Oder? Dass man sagt, man kommt von der Gemeinde den Unterhalt über und die Gemeinde treibt das wieder ein beim Unterhaltsschuldner.
Mhm. Entschuldigung.
Alles gut.
Okay, sehr gut. Gut zu wissen.
Ich habe gesagt, schauen wir noch schnell Prävention an.
Ja, eben ist so ein Übertitel, oder? Wieso soll man überhaupt heiraten? Wir haben das vorher ganz kurz angeschnitten. Es gibt sicher steuerrechtliche Vorteile, oder? Also abgesehen von Tradition und Liebe und so, wieso man sowieso das dürfen wir nicht ganz rausfallen. Aber das geht natürlich nicht mehr ums Rechtliche und all das. Ich weiß nicht, wie sieht das genau aus? Wir haben jetzt überhaupt keine Ahnung von dem. Wieso es Sinn gibt zum Heiraten aus einem...
Es ist... Schlussendlich ist es eine Wirtschaftsgemeinschaft, die wir hier bilden. Und ich habe ganz am Anfang erklärt, oder Güterrecht, wie das funktioniert. Und dass man die Nachteile kann ausgleichen kann. Oder wenn eben jemand sagt, ich arbeite nur noch 50% und mache dafür den ganzen Haushalt, dass der am Ende des Tages nicht schlechter gestellt ist. Das ist sicher ein Grund. Dann hat es aber auch ganz viele staatliche Leistungen, zum Beispiel eine Witwerrente von der AHV, wo man je nach Ehedur überkommt, wenn jemand gestorben ist.
Mhm.
Das ist also auch wieder als Absicherung. Er kann ja dann keinen Unterhalt mehr zahlen,
ja.
Wenn er überhaupt müsste. Oder wenn der eine Ehegatte nicht selbstständig ist, wirtschaftlich, dann gibt es die Witwerrente.
Pension. Die gibt es nicht, wenn man nicht verheiratet ist?
Nein.
Okay.
Nein.
Gibt keine Witwe.
Ja, genau. Ja. Das
habe ich weiß. Pensionskasse, dort ist es so, da wird automatisch auch ausgeglichen. Oder wenn jemand, also wir heiratet und bei der Scheidung werden auch Pensionskassen, alles, was man während dieser Phase, während der Ehe angesperrt hat, wird ausgeglichen in der Pensionskasse.
Okay.
Und auch dort, gerade wieder, wenn man Kind hat, wenn man 50% schafft, dann kann man praktisch keine Pensionskasse aufbauen. Und so wird das auch am Zeitpunkt der Scheidung ausgeglichen.
Okay.
Das sind steuerrechtlich gesehen nicht unbedingt ein Vorteil. Nee. Man hat ja immer noch bei der direkten Bundessteuer hat man eher einen Nachteil.
Wieso das? Also ja, muss man mehr muss zahlen?
Ja, wir müssen mehr zahlen. Da ist man jetzt politisch schauen, wie man das korrigieren kann. Im Thurgau spielt es keine Rolle. Also dort haben wir die Gleichstellung zwischen Singles und Ehegatten. Das ist kein Thema. Also steuerrechtlich gesehen kein Vorteil vom Heiraten.
Und Sachen wie, eben auch wenn jetzt jemand stirbt oder so, ist das ja, eben sobald lange nichts anders abgemacht ist, ist das mit dem Erbe ja auch recht geklärt, oder? Das ist ja, glaube ich, je nachdem, wie viele Kinder rum sind und alles, das ist ja abgesichert. Im Fall von, wenn jetzt jemand, eben zum Beispiel, wenn jetzt ich verheiratet wäre mit jemandem und meine Frau wäre verletzt werden oder ich wäre im Spital, dann hätte dann wie sie automatisch auch
Wir haben das auch ein Vertretungsrecht. Genau, oder? Das Vertretungsrecht. Ist klar. Und vielleicht noch wegen der Steuern. Du hast vorher das Erbrecht angesprochen. Mhm. Dort spielt es natürlich eine grosse Rolle, ob man geheiratet ist oder nicht.
Ja.
Also Erbschaftssteuer im Kanton Thurgau ist es so, oder? Ehegatten zahlen nichts. Partner, Konkubinatspartner, die sind aber nicht, haben keinen speziellen Tarif, sondern die werden als Nichtverwandte zum höchsten Steuertarif besteuert.
Mhm.
Und da kann natürlich, oder, das ist um die 30% rum,
ja.
Da kann dann natürlich sehr ins Geld gehen, wenn man nicht geheiratet ist. Und man erbt, ich sage jetzt einfach, eine Liegenschaft.
Mhm.
Dann fehlt einem das Geld, um überhaupt die Erbschaftssteuer zu zahlen. Und darum sage ich, also, es hat schon noch einen Vorteil, wenn man geheiratet ist. Wir müssen aber einfach wirklich sich bewusst sein, wenn man da für einen Vertrag eingeht. Und dort empfiehlt sich wirklich, um sich bewusst zu werden, gerade auch Unterlagen aufbewahren, wenn man eine Erbschaft überkommt, das möglichst auf ein separates Konto tun, dass man, wenn es so weit ist, wie man geschieden wird, dass man dann auch die Belege zur Verfügung hat.
Mhm.
Und das fair kann lösen.
Aber das ist halt schon ein bisschen unromantisch, ein bisschen unsexy jetzt da. gerade bei der Ehe einen Ehevertrag machen oder eben, ja, wir möchten das gut aufbewahren, gell? Falls man es scheidet, dann brauchen wir das. Ich weiß nicht. Schon ein bisschen schwierig. Aber gerade bezüglich Ehevertrag, wie kann das aussehen?
Ein Ehevertrag? Ja. Da gibt es verschiedene Formen natürlich von einem Ehevertrag. Vielfach gibt es oder wählt man den Ehevertrag auf Gütertrennung. Das heisst, wenn jetzt jemand eine Firma zum Beispiel hat, dass er sagt, ich will nichts vermischen, jeder soll selbstständig bleiben. Und am Schluss ist einfach, wenn wir uns scheiden lassen, dann gibt es gar keine güterrechtlichen Themen, sondern alle behalten das, was auf mich lautet, auf den Namen demjenigen lautet. Da tut man gar nichts auseinandernehmen. Das hat aber natürlich schon für die Konsequenzen, wo jetzt zum Beispiel Kind aufzieht, nicht 100% schafft, der kann natürlich nicht gleich viel ansparen wie der andere, der 100% schafft. Und dort gibt es dann schon zum Teil Ungerechtigkeiten mit der Gütertrennung. Wenn aber beide weiterhin arbeiten, dann kann das durchaus eine gute Form sein, dass man sagt, Gütertrennung.
Aber das ist nicht so, dass man kann sagen, sozusagen wie sein eigener Vertrag so aufsteht, zum Beispiel wegen, also ich weiß jetzt schon, wenn wir uns entscheiden lassen, nehme ich das Auto, du nimmst das Haus, ich nehme mein Geld und so.
Nein, da muss man eigentlich schon dann während der Ehe schauen. Auf wer lautet das Auto, auf wer lautet das Haus? Und so ist es dann.
Ah, okay.
Oder?
Okay.
Also da kann man dann nachher nicht mehr verhandeln, wenn das Haus nur auf den einen lautet. Dann kann der andere nicht kommen und sagen, ich will jetzt aber das Haus, oder? Und dann gibt es aber auch Formen von der Errungenschaftsbeteiligung, wo man einfach sagt, man nimmt den gesetzlichen Güterstand, tut da aber ein paar Korrekturmaßnahmen rein. Zum Beispiel ein Inventar aufnehmen. Wer hat was im Zeitpunkt der Heirat? Dass man einfach das niederschreibt in einer öffentlichen Urkunde. Oder dass man sagt, das Geschäft, wenn denn das irgendwie noch etwas dazukaufen, dann bleibt das im Eigengut. Einfach so ein bisschen speziellere Formen. Es gibt dann auch noch andere Güterstände, wie eine Gütergemeinschaft, wo alles zusammen ist. Das sind aber wirklich dann die exotischen Sachen.
Okay.
Gütertrennung, Errungenschaft, das sind die beiden Güterstände, die sicher am meisten vorkommen. Viel wichtiger ist aber eben, dass man sich bewusst ist, was passiert und dass man die Vermögenswerte, die man hat, dass man das bewusst eben auf separaten Konten, also Erbschaften, Schenkungen, immer auf ein separates Konto tun. Weil wenn das ist, weg ist, dann kommt man das auch nicht mehr rüber. Ja. Oder? Also dann ist einfach... Vermutung ist immer, es ist Errungenschaft. Das heisst teilen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt... eine Firma hat, oder, die vielleicht viel Wert hat, wo man muss Steuern zahlen drauf, dass man auch dort bei den Steuern schaut, ja, von welcher Gütermasse kommt es denn? Von welcher Gütermasse sollen die Steuern gezahlt werden? Nicht einfach immer aus dem laufenden Lohn, sondern
yeah.
Wenn etwas Eigengut ist, dann sollen die Steuern für das auch aus dem Eigengut ausgezahlt werden.
Mm-hmm.
Eben, so ein bisschen das Bewusstsein. Ich empfehle immer beim Heiraten, behaltet die letzte und die nächste Steuererklärung, vorheiraten, nachheiraten, jeder. Und tönt alle Kontoauszüge, die wir haben, von einem Konten, tönt das alles aufbewahren.
Und das dann, ist ja nicht eine riesige Arbeit.
Das ist eine ganz kleine Arbeit. Mhm. Leider machen es einfach die wenigsten. Ja. Weil sie sich natürlich nicht bewusst
ja.
sind.
Ja.
Mhm. Aber da wäre wirklich eine kleine Arbeit und da wäre schon ganz, ganz viel von der Scheidung abgenommen.
Vielleicht noch als Abschlussfrage, bis auf du hast eine Frage.
Nein, ist ja gut. Vielleicht, oder vielleicht mal ganz kurz will ich Konkubinat ansprechen. Ich weiß nicht, wäre vielleicht noch interessant so als Alternative zu dem Ganzen. Eben, Konkubinat, ich weiß nicht, man lernt es in der Schule schon kurz und so, aber das ist ja einfach ein, wie so ein Vertrag, ja, so wie der ja auch ein Vertrag ist eigentlich. Ja, ich lasse dich einfach erklären, was Konkubinat ist.
Ja, ein Konkubinat ist eigentlich, also aus rechtlicher Sicht, kann ich einfach sagen, es gibt nicht einen Konkubinatsvertrag gemäß Gesetz zum Beispiel.
Okay.
Also man lebt einfach zusammen und man hat aber nichts Schriftliches in einem Konkubinat. Oder? Also das ist, außer mir macht, manche machen das wirklich einen Konkubinatsvertrag, wo man sagt, da gehört dann mir und Sepp gehört dann dir und ich zahle jeden Monat dir 200 Franken, dass du mein Bett machst, zum Beispiel. Aber das ist kein gesetzlicher...
So wie ein Ehevertrag eigentlich, für das Konkubinat einfach.
Ja, aber das Konkubinat ist einfach immer recht schwierig, um nachher auch auseinander. Nein, also wenn es dort einen Puff gibt, dann hast du viel zu grösseren Puff wie bei der Scheidung.
Es verhebt nicht so wie
es verhebt nicht so und nach wann wird das überhaupt abgehandelt?
Also, das ist kein Leitfaden.
Die meisten, die Gerichtsentscheide, die es gibt, die sagen, es ist wie eine einfache Gesellschaft. Und sind die gesellschaftsrechtliche, haben wir vielleicht auch mal in der Schule, oder? Das ist wie ein gesellschaftsrechtlichen Vertrag und dieselben Grundsätze gelten. Das heisst, wenn ihr zusammen ein Konto habt, dann ist jeder zur Hälfte berechtigt.
Ja.
Egal, wer das eingezahlt hat. Aber das war manchmal gar nicht die Absicht gewesen.
Okay.
Also, Konkubinat finde ich einfach, wenn man sagt, man hat auch Kinder, dann braucht es wie eine saubere Regelung.
Ja.
Wer zahlt was? Das kann auch mündlich sein. Aber dort ist es einfach schwierig, um nachher irgendetwas gerichtlich geltend zu machen. Angefangen bei den Möbeln, oder? Kontoguthaben. Das ist wirklich schwierig.
Also was man jetzt erfüllt hat, damit man kann sagen, ich bin jetzt in einem Konkubinat. Wenn du sagst, es gibt keinen Vertrag, nichts.
Ja, das ist,
da kann ja jeder
sagen eigentlich. Das ist eigentlich ein Umgangswort. Es gibt,
so wie
es sagen, gibt Konkubinat heisst einfach Zimmerleben.
Aha, okay.
Also, das ist jetzt meine Definition. Eine Partnerschaft unter einem gemeinsamen Dach. Und dann gibt es rechtlich, aber das ist auch noch das Bundesgericht, das sogenannte qualifizierte Konkubinat. Da hat den Einfluss, zum Beispiel, wenn jemand geschieden ist, er kommt einen Unterhalt über, und lebt mit einem neuen Partner zusammen, dann sagt man, sobald dort ein qualifiziertes Konkubinat, da sagt man 3 bis 5 Jahre, je nach Rechtsprechung auch, sobald dort ein qualifiziertes Konkubinat vorliegt, kann es nicht mehr sein, dass der alte Ehemann muss zahlen muss,
okay.
Wenn es die Frau betrifft.
Mhm. Okay, ah, cool.
Einfach, dann sagt man ja, also dann ist es ja eheähnlich.
Und man kann sich ja unterstützen.
Genau, alles, und die sollen sich unterstützen und dann kann nicht, dass der alte Ex-Partner da noch muss.
Ja, ich meine, das ist offiziell, das Ganze. Okay. Ja, gut.
Gut, danke. Dann einfach noch eine Abschlussfrage. Und zwar, gibt es etwas, wo du Leute wärst vielleicht mit auf den Weg geben oder dir wärst wünschen, wo Leute mehr beachten, vielleicht vor oder während, nach der Ehe? Gibt es dort etwas?
Vor der Ehe eben sich bewusst sein, man gehe hier ein, Unterlagen aufbewahren, wenn man eine Schenkung oder eine Erbschaft macht, auch das bewusst auf ein separates Konto tun oder zumindest dokumentieren. Es ist einfach sehr viel Arbeit vorweggenommen, die man bei der Scheidung sonst hätte. Während der Ehe, Wertschätzung und Respekt ist sicher das Wichtigste überhaupt. Das kann funktionieren. Rechtzeitig Hilfe holen, auch in Form von einer Ehetherapie, wie man sagt, jetzt drüllen sich die Spirale nach oben, dass man versucht, rechtzeitig zu retten. Und wenn das aber natürlich nicht funktioniert, auch rechtzeitig die Trennung oder Scheidung angehen und nicht nochmal 10 Jahre zuwarten, weil dort ist ja es vorher gesagt, oder? Je länger dass man geheiratet ist, desto eher muss man Unterhalt zahlen. Pensionskasse wird teilt. Und jetzt, ich sage jetzt gerade auf der Männerseite, ist denn das noch schwer, oder? Wenn man jetzt eigentlich gar keine Partnerschaft mehr hat. Man lebt einfach noch unter einem Dach und ist ja alles gut. Es läuft dann einfach immer weiter auf. Mhm. Und für den anderen Partner heisst das Selbstständigkeit. Je früher, dass ich die Selbstständigkeit wieder aufnehmen kann, desto bessere Chancen habe ich nachher auch im Berufsleben, weil mit 60 in der Stelle finden sie, wird schwierig.
Ja.
Das ist, ja. Mhm. Und vor allem, bevor nicht schon alles zerzaust und zerrissen und zerstritten ist, eine Trennung angehen, super fair angehen und nicht, wenn es schon explodiert ist und der Schaden schon angerichtet ist.
Schön. Das, was du vorhin gesagt hast, mit den Leuten ein bisschen bewusst sein, was sie überhaupt angehen mit der Scheidung und alles. Vielleicht haben wir das der eine oder andere können machen können, oder du besser gesagt. ja, sicher interessant gewesen. Ich habe sicher neue Sachen gelernt und die ich hoffentlich mitnehmen würde. Ja, nicht sicher auch. Sie zuhören hoffentlich auch. Ich hoffe, wir müssen dich nie in deiner Kanzlei oder so aufsuchen.
Ich hoffe es auch.
Ja, danke schon mal, dass du da bist.
Bitte, gern geschehen. Danke.